Viele Menschen behaupten von sich, schon das große Glück gefunden zu haben. Wie wir es auch gesehen haben, ein schnelles Auto, eine schöne Frau, verliebt sein, ein großes Haus. Viele von euch kennen diesen Werbeslogan, mein Haus, mein Pferd, mein Auto oder sowas ähnliches. Andere meinen auch wieder, das Glück, das ist immer da, wo ich gerade nicht bin. Sicher definiert jeder Glück anders, auch aufgrund des Alters, des Umfeldes und der momentanen Lebenssituation. Im Lexikon können wir unter Glück lesen, Glück ist die günstige Fügung als Schicksal, der daraus erwachsene Erfolg, Gemütszustand innerer Befriedigung und Hochstimmung, besonders nach Erfüllung ersehnter Wünsche. Glück ist die komplexe Erfahrung von Hoffnung, Wünschen, Erwartungen, Einssein der Menschen mit sich selbst und dem von ihm Erlebten. Glück beinhaltet sowohl günstige Fügung der Geschehnisse, des Schicksals, also Glück haben, als auch den Zustand des Wohlbefindens, der Zufriedenheit mit dem eigenen Leben, also glücklich sein. Nach einer Studie halten 62% der Menschen das Lachen für das wichtigste Merkmal eines glücklichen Menschen. Für 40% ist es die Fröhlichkeit. Ist ein Mensch besonders hilfreich, dann schließen 33% der Befragten darauf, dass er glücklich ist. Auch Dichter haben das Glück auf unterschiedliche Weise interpretiert. So Theodor Fontane zum Beispiel. Was ist Glück? Eine Grießsuppe, eine Schlafstelle, gute Freunde und keine Zahnschmerzen. George Bernard Shaw sagt, Glück ist der Stuhl, der plötzlich dasteht, wenn man sich zwischen zwei andere setzen wollte. Als wir uns im Jugendkreis darüber Gedanken machten, was Glück ist, wurden folgende Stichpunkte genannt. Freunde, Familie, Gesundheit, Glauben, Vertrauen, lernen dürfen, geliebt werden, Frieden, Geborgenheit, tanzen, singen, eine Hoffnung haben. Wir haben festgestellt, dass wir sehr vieles haben, wofür wir dankbar sein können. Vieles, was zu unserem Leben selbstverständlich dazugehört. Wir können lernen und arbeiten, sind gesund, haben eine Wohnung, leben in Glaubensfreiheit und im Frieden. Wir sind satt. Und doch sehnen wir uns oft am Montag schon das Wochenende herbei, stöhnen, weil wir so zeitig aufstehen müssen und denken morgens schon an den Feierabend. Kurz nach dem Jahreswechsel sehnen wir uns nach dem Sommerurlaub. Glück immer nur in der Zukunft? Moment mal, da sind die Tage zwischen den Höhepunkten. Haben die denn keinen Wert? Hat nicht jeder Tag seine eigene Freude und seine eigenen Möglichkeiten, die wir bewusst leben sollen? In Jeremia 44, Vers 17 heißt es in der Rückschau, wir hatten Brot genug, es ging uns gut und wir waren glücklich. Das sind einfache Glücksgüter, von denen hier die Rede ist. Elementare Dinge des Lebens wie Nahrung, Freundschaft und gute familiäre Beziehungen. Was aber, wenn das Glück zerbricht?
Ja, was ist dann, wenn das Glück zerbricht? Wenn uns ein lieber Mensch wegstirbt? Wenn ich arbeitslos werde? Wenn mich ein Unfall entstellt? Wenn ich mein Hab und Gut verliere? Wenn meine Ehe zerbricht? Oder wenn mich meine Freunde verlassen? Wo finden wir Antwort auf die brennenden Fragen? Was bleibt? Was trägt uns auch dann noch, wenn der Boden unter unseren Füßen wegzubrechen droht? Da hilft uns ein, ist doch gar nicht so schlimm oder wird schon wieder werden, nicht weiter. Nehmen wir die Bibel. Wenn wir in diesem Buch das Wort Glück suchen, dann suchen wir in den meisten Übersetzungen vergeblich. Aber es gibt ein anderes Wort, das in seiner Bedeutung dem Wort Glück sehr nahe kommt. Ich habe gestern erst ein Kreuzworträtsel gelöst, ich mache das sehr gerne. Und da war ein Wort gefragt zu überglücklich und die Lösung war selig. Ja, das Wort selig, kommt alleine in der Lutherbibel genau 100 Mal vor. Am bekanntesten sind, wie vorhin gehört, die Seligpreisungen aus der Bergpredigt Jesu. Schauen wir doch mal genau hin, wen preist Jesus selig? Das sind die Armen im Geist, das sind die Trauernden, die Sanftmütigen, die, welche nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, die Barmherzigen, die, welche reinen Herzens sind, die Friedensstifter, die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten und schließlich auch die, die aufgrund ihres christlichen Glaubens verfolgt werden. Wumm, das hat gesessen. Habe ich das richtig verstanden? Da preist Jesus die Benachteiligten glücklich. Die Loser, die Stillen, die Ehrlichen, von denen ja behauptet wird, sie seien die Dummen. Ja, kann denn das wahr sein? Sollen solche Leidtragenden wirklich die Glücklichen sein? Müsste da nicht eigentlich stehen, selig sind die Gesunden? Selig sind die, die eine Arbeit haben, einen Ausbildungsplatz. Selig sind die, die ihre Karriereziele verwirklichen konnten. Doch davon lesen wir bei Jesus nichts. Dabei hätten wir doch jeder von uns sicher auch gerne eine Seligpreisung, die zu uns passt. Wenn Jesus schon bestimmte Gruppen von Menschen glückselig preist, dann möchte ich doch auch dabei sein. Dabei in irgendeiner dieser Gruppen. Doch zu welcher dieser Gruppen könnte ich gehören? Vielleicht zu denjenigen, die reinen Herzens sind. Schön wär's, aber das wäre doch etwas vermessen, von mir so etwas zu behaupten. Na gut, was gäb's dann noch? Die Friedensstifter. Ja, das könnte schon eher passen. Doch muss ich auch der Ehrlichkeit halber zugeben, dass ich auch manchmal zu den Unfriedensstiftern gehöre, wenn ich zum Beispiel in einem Streit nicht von meinem Standpunkt abrücken kann, anstatt den Dialog zu suchen. Die Sanftmütigen und die Barmherzigen, zwei Bezeichnungen, die aus unserem Sprachgebrauch mehr und mehr verschwinden. In unserer Gesellschaft werden Menschen, die sanftmütig sind, gerne als Weicheier angesehen. Als Menschen, die nachgeben und sich alles gefallen lassen. Und barmherzige Menschen sind leider auch recht selten geworden in unserer Zeit. Menschen, die sich der Not ihrer Mitmenschen erbarmen. Menschen, die Zeit haben, um zuzuhören. Wer hat denn heute überhaupt noch Zeit? Wir Deutschen werden statistisch gesehen so alt wie nie zuvor. Und trotzdem behaupten viele Menschen hierzulande, keine Zeit zu haben. Es gibt so vieles, worum wir uns kümmern müssen. Da bleibt keine Zeit mehr für etwas Ungeplantes. Ja? Dann bleiben ja eigentlich nur noch bei den Seligpreisungen die Verfolgten übrig. Auch die preist Jesus glücklich, aber mal ehrlich, wir leben glücklicherweise in einem Land und in einer Zeit, in der Christen um ihres Glaubens willen nicht verfolgt werden. Wir können unseren Glauben frei entfalten. Wir werden nicht verfolgt. Und das ist ja auch allemal schöner, als verfolgt zu werden um seines Glaubens willen. Bleibt die Frage, ja von wem spricht denn da Jesus eigentlich, wenn er diese Menschen glücklich preist? Von uns? Ich weiß es nicht. Von den Jüngern? Nun kenne ich die Lebensgeschichte der Jünger ja nun auch nicht so im Detail, aber ich glaube schon, dass es ihnen in der Zeit, als sie mit Jesus gingen, nicht schlecht ging. Auch, dass sie damals noch nicht verfolgt wurden. Also halten wir einmal fest, Jesus spricht jetzt hier in erster Linie nicht von uns, aber Jesus spricht zu uns. Er will uns etwas mit diesen Beispielen sagen. Vielleicht sind sie auch von Jesus bewusst auf die Spitze getrieben worden, um uns etwas deutlich zu machen. Was haben zum Beispiel all diese Menschen, die Jesus glücklich preist, gemeinsam? Die Trauernden, die, die nach Gerechtigkeit hungert, die Friedfertigen. Es sind Menschen, die einen Mangel haben. Wenn ich Hunger habe, dann signalisiert das meinen Magen, dass mir etwas fehlt. Wen nach Gerechtigkeit hungert, das ist also nicht einer, der Gerechtigkeit schafft, sondern einer, der sich danach sehnt, nach Gerechtigkeit. Und so ein Mangel, der kann schon sehr wehtun. Es ist schon schwer zu ertragen, wenn man zum Beispiel als Schüler in einer Arbeit eine schlechtere Note bekommt als ein anderer, der durch Spicken oder durch Abgucken halt einfach sich eine bessere Note erschlichen hat. Dieser Mangel, der kann mich bitter machen. Und es gibt nicht wenige Menschen, die an solchen Situationen zerbrechen. Nun, nochmal darauf zurückzukommen, wer ist bzw. war denn nun mit den Armen im Geist gemeint? Arme Menschen spielten in Israel eine ganz besondere Rolle. Oft war Unterdrückung, das rücksichtslose Streben nach mehr Besitz der Grund dafür, dass diese Menschen immer weiter an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden. Diese armen Menschen gaben irgendwann ihre Hoffnung auf, dass ihnen die Gesellschaft helfen könnte. Sie hatten, menschlich gesehen, keine Perspektive mehr. Von ihren Mitmenschen hatten sie nichts mehr zu erwarten. Umso mehr aber setzten viele von diesen Armen ihr Vertrauen ganz auf Gott und knüpften so eine ganz tiefe Beziehung zu ihm. So entstand in Israel eine Armenfrömmigkeit, die nicht von materiellem Besitzstreben beeinflusst war. Von den reicheren und wohlhabenderen Gesellschaftsschichten ignoriert oder belächelt, waren es aber gerade diese Menschen, die Jesus glückselig preist. Warum ist das so? Ganz einfach, weil diese Menschen nicht damit beschäftigt waren, ihren Besitz oder ihre Versicherung oder ihre Karriere zu besorgen, sondern sie konnten ihr Vertrauen ganz und gar auf Gott setzen. Das ist eine andere Perspektive, die uns heutigen Christen vielleicht ein Stück abhanden gekommen ist. Patch Adams, vielen bekannt aus diesem Film, der vor einigen Jahren in den Kinos war, begegnete, als er nach einer schweren Lebenskrise in einer psychiatrischen Klinik gelandet war, Arthur Mendelssohn, einem der genialsten Köpfe seiner Zeit. Der hatte eine seltsame Angewohnheit. Der zeigte jedem, der ihm begegnete, die Hand und fragte ihn, wie viele Finger siehst du? Natürlich sagten alle Menschen zu ihm, na vier. Daraufhin brach er in schallendes Gelächter aus. Patch Adams ließ diese Sache keine Ruhe und in einem nächtlichen Gespräch stellte er Arthur Mendelssohn zur Rede und fragte ihn, was ist denn nun die Lösung? Und Arthur Mendelssohn half ihm. Er sagte, sieh genau hin. Konzentrier dich nicht auf das Problem, sieh hindurch. Sieh das, was andere nicht sehen. Und da könnt ihr vielleicht denken, wie die Sache ausging, wenn man eine Weile auf seine Finger schaut und wirklich auch mal durchschaut, dann verschwimmen irgendwann die Finger und man sieht plötzlich acht Finger. Und er sagt als Antwort acht. Und das war auch eine richtige Lösung. Aber er sah auch noch was anderes. Er sah hindurch. Er sah nicht nur das Problem. Wenn wir unseren Fokus neu ausrichten, dann sehen wir weiter. Natürlich ist es schlimm, wenn ein Mensch in einer Notsituation ist. Aber es ist auch noch schlimmer, wenn er aus eigener Kraft nicht mehr aus diesem Schlamassel herauskommt. Dann bleiben eigentlich zwei Möglichkeiten. Ich kann mir darüber den Kopf zerbrechen, warum es gerade mich erwischt hat. Wenn ich mich aber nur auf meine eigene Not konzentriere, wenn meine Gedanken um mich sich um nichts anderes mehr kreisen als um meine Not, dann verengt sich mein geistiger Horizont und ich sehe die Welt um mich herum nicht mehr. Die Folge ist dann automatisch Bitterkeit und Resignation. Ich erlebte das bei einer lieben Verwandten von mir. Sie war durch den Tod ihres Mannes so gebeutelt worden, dass sie darüber nicht hinwegkam. Und sie grübelte immer wieder drüber nach, warum sie denn so allein war. Und auf einer Geburtstagsfeier hatte sie mal viele Gäste Und umringt von den Gästen brach sie plötzlich in, weinte sie plötzlich und sagte, ich bin ja immer so allein. Sie nahm ihre Umgebung nicht mehr wahr. Sie hatte überhaupt nicht mehr mitgekriegt, dass sie viele Gäste hatte. Sie konnte sich nicht mehr daran freuen. Das ist eine Geschichte, die deutlich macht, es kommt auf unsere Perspektive an. Not und Leid gehören zu unserem Leben, genauso wie schöne Zeiten. Aber Not und Leid dürfen uns nicht den Blick dafür verbauen, was es sonst noch im Leben gibt. Vieles ist uns so selbstverständlich geworden, dass wir gar keine Gedanken mehr daran verschwenden. Aber ist es wirklich selbstverständlich, dass ich diesen Sonntag erleben darf? Nicht jeder, der gestern eingeschlafen ist, ist heute Morgen aufgewacht. Ist es selbstverständlich, dass wir in einem demokratischen Land in Frieden unseren christlichen Glauben, ohne deswegen verfolgt zu werden, leben können? Das zurückliegende Jahrhundert hat uns das Gegenteil gelehrt. Dabei sind es nur die großen Dinge in unserem Leben. Vieles begegnet uns nur einfach so am Wegesrand, um uns ein wenig Freude zu bereiten. Natürlich die Blumen, die hoffentlich bald wieder blühen werden, wenn der Schnee dann weg ist. Aber auch ein Frühstück oder eine warme Bettdecke. Sicher fallen euch noch eine ganze Reihe mehr Dinge ein, aber sehen wir diese Dinge überhaupt noch bewusst? Oder sind wir schon zu sehr mit unseren Sorgen und Problemen beschäftigt? Mit dem Glück ist es oft so, dass wir es erst bemerken, wenn wir es nicht mehr haben. Dabei war das nicht immer so in unserem Leben. Jedem Baby wird ein ganz einfaches Glücksempfinden in die Wiege gelegt. Was braucht ein Baby zum Glücklichsein? Etwas Muttermilch und liebende, kuschelige Eltern. Das reicht schon. Im Laufe unseres Lebens wird die ganze Sache komplizierter. Unsere Ansprüche steigen. Unser Blick für das kleine Glück wird unscharf. Die Perspektive ändert sich. Man erfüllt sich viele Wünsche, aber wird man damit auch glücklicher? Es ist schon bemerkenswert, dass unser Glücklichsein nicht mit unserem Wohlstand wächst. Im Gegenteil, Menschen aus ärmeren Ländern empfinden sich nicht weniger glücklich als wir. Ja, nicht einmal Bildung und Gesundheit scheinen einen Einfluss auf unser Glücklichsein zu haben. Es gibt unheilbar kranke Menschen, die in den letzten Lebenstagen doch tiefes Glück erleben, tieferes Glück als in ihrem ganzen bisherigen Leben. Wie ist sowas möglich, wo sie doch so vieles von dem wir meinen, dass es unbedingt notwendig ist zum Glücklichsein, gar nicht mehr haben. Nun, ihre Perspektive hat sich geändert. Sie leben nicht einfach so in ihren Tag hinein. Sie sehen die Zeit mit neuen Augen, als etwas Kostbares. Sie kosten jede Stunde, jeden Augenblick aus. Ihre Prioritäten haben sich geändert. Nun, welche Bedeutung haben denn auch in solchen Tagen Worte wie Fitnessstudio oder Steuererklärung? Dafür gewinnt das Wort Dankbarkeit wieder mehr an Wert. Mancher von euch kennt das Lied, wer glücklich werden will, der fängt zu danken an. Wer dankbar sein will, muss mit offenen Augen durchs Leben gehen. Diese Perspektive der Dankbarkeit und des Vertrauens auf Gott ist ein Schlüssel, der uns hilft, glücklich zu werden. Dieser Schlüssel half auch den geistig Armen, nicht bitter zu werden. Dankbarkeit für die Vergangenheit und ein hoffnungsvolles Vertrauen in die Zukunft. Das bringt Freude für die Gegenwart. Dieses Vertrauen verhilft zu neuem Mut, wenn die Welt um uns immer hoffnungsloser wird. Das hilft dem Friedfertigen, nicht aufzuhören, Frieden zu stiften, auch wenn ihm immer wieder gesagt wird, es hat ja alles keinen Sinn. Das hilft dem Sanftmütigen, Mut zur Sanftmut zu haben. Auch wenn die Maßstäbe unserer Gesellschaft Sanftmut nicht als Wert anerkennen. Und das hilft auch denen, die aufgrund ihres Glaubens benachteiligt werden, ihren Glauben, ihre Hoffnung nicht aufzugeben. Woher kommt diese Hoffnung? Sie ist kein Vertrösten auf eine verklärte Zukunft. Es ist die Hoffnung auf das Wirken Gottes auch schon jetzt in unserer Zeit. Gottes Sohn Jesus hat einmal gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und zu seinen Jüngern sagt er, übrigens direkt im Anschluss an die Seligpreisung, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid die Hoffnungsträger in dieser Welt. Ihr wisst, wo wahres Glück zu finden ist. Als Jesus einmal seine Jünger fragte, wollt ihr mich verlassen? Da antwortete Petrus, Herr, wohin sonst sollten wir eigentlich gehen? Amen.